Verehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Armutskongresses, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren.
Also ich bin hier wegen des Themas und weil ich eingeladen worden bin und dafür danke ich sehr.
Das Thema ist nicht vielleicht unmittelbar direkt auf Armutsfragen bezogen, sondern es wurde, wie mir eben schon eine Dame sagte, es geht um Ethik. Ja, Wirtschaft braucht Ethik. Das ist der Titel. Das klingt wie eine Kampfformel. Vielleicht müsste man ein Fragezeichen dahinter setzen, weil es noch gar nicht so selbstverständlich ist, dass allgemein in der Bevölkerung, in den Wissenschaften und auch in den Wirtschaftswissenschaften bereits diese sogenannte Zeitenwende, wie man sagen könnte, sich durchgesetzt hat. Also ich würde eher vorsichtig formulieren, aber ich will trotzdem auch mal andeuten, was Herr Sell schon ausgeführt hat und es vielleicht noch mal in einigen Stichworten wiederholen. Ich habe auch den Eindruck, dass sich da irgendetwas getan hat in den letzten Jahren, seit der Finanzkrise. Nicht überall, aber doch in einigen Bereichen. Aber dass dieser sogenannte Gezeitenwechsel, den man nach dem Buch von Herrn Piketty formuliert hat oder vermutet hat, doch eher ausgebremst wird noch durch Restbestände, die eben zurückgehen, beispielsweise auf Max Weber, der sagt, wir müssen streng unterscheiden zwischen der Welt der Tatsachen und dem Universum der Werte. Oder Bismarck hat damals gesagt, ich kann mit der Bergpredigt nicht regieren. Oder Hilmar Kopper, der ehemalige Banker der Deutschen Bank, sagte also, mit dem evangelischen Gesangbuch, für das katholische Gesangbuch wird es wahrscheinlich ähnlich gelten, mit dem evangelischen Gesangbuch kann ich keine Kreditwürdigkeitsprüfung durchführen. Der Präsident des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts in Halle, oder der ehemalige Präsident, wurde von Schülern und Schülerinnen, denen er gleichsam das Institut gezeigt hatte und auch erklärt hatte, wie Wirtschaft funktioniert und läuft, als er gefragt wurde, ja, können Sie mal ein gutes Buch empfehlen, wo man das alles nachlesen kann, was Sie uns so schön erzählt haben. Dann sagt er, bloß nicht die Bibel. Also diese Trennung der Bereiche, die hält sich eigentlich noch durch. Ich habe jetzt natürlich Beispiele genannt, die schon der Vergangenheit angehören. Aber der große Systemtheoretiker Niklas Luhmann hat ja eine starke Verbreitung gefunden und auch sicher noch verschiedene Gläubige, die das, was er an Systemtheorie formuliert hat, auch nachbeten oder nachsingen. Beispielsweise, dass in einer modernen Gesellschaft, die in Funktionsbereiche ausdifferenziert ist, die moralische Kommunikation eigentlich keinen Platz hat, sondern sie stört nur. Diese Bereiche Wirtschaft, Politik oder Wissenschaft sind binär kodiert. Und diese Kodierung ist die Steuerungsform dieser Bereiche. Die Wirtschaft ist kodiert durch binär zahlungsbereit oder nicht zahlungsbereit sein. Die Wissenschaft wahr oder falsch. Die Politik Macht haben oder in Opposition sein, also keine Macht haben. Und das Recht eben, gewinnt man einen Prozess oder gewinnt man ihn nicht. Also alles binäre Kodierungen. Und wenn die Moral da hinein fummelt oder sich hinein mischt, dann gibt es nur Störungen, gibt Alarm und das Ding, das System funktioniert nicht mehr. Ein Beispiel, wenn ich an die Kassiererin im Supermarkt statt jetzt also meine gekauften Waren zu bezahlen frage, mit wem sie in der letzten Nacht im Bett gelegen hat, ob das fair war oder ob das korrekt war oder ob das irgendwie ein bisschen so nebengleisig war, dann kriege ich die rote Ohren, es gibt eine Riesenschlange. Also dieses System, zahlen, nicht zahlen, funktioniert nicht durch moralische Kommunikation. Folgerung von Luhmann, diese Systeme müssen moralfrei bleiben. Es gibt den berühmten Volkswirtschaftler Hayek, dessen Lehren ja 30 Jahre die Wirtschaftswissenschaftler geprägt haben und immer noch prägen. Der sagte, soziale Marktwirtschaft ist ein völlig unsinniger Begriff. Der Markt ist ein evolutionäres System, hat sich herausgemändelt aus vielen Erfahrungen heraus und funktioniert so, dass jeder Tauschpartner auf diesem Markt, auf dem freien Markt, der sich dort bewegt, zufrieden ist mit dem Ergebnis des Tausches. Jeder hat seinen Vorteil. Was kann man Besseres wünschen innerhalb menschlicher Kommunikation? Also der Markt ist die Urform menschlicher Beziehungen und menschlicher Kommunikation. Alles funktioniert marktmäßig, sagt sogar ein Philosoph. Beispielsweise die Eltern kümmern sich sehr sympathisch um ihre Kinder in der Erwartung, dass die Kinder das Ähnliche tun, wenn sie alt sind. Der Mann heiratet eine Frau, es wird getauscht. Nicht nur die Person, nicht nur der Körper, nicht nur die Liebe, sondern eben halt auch all das, was damit zusammenhängt, an Vermögen, an Familie, Hintergrund und dergleichen mehr. Also immer nur Tauschbeziehungen. Oder es wird geraubt. Die Industrieländer haben, oder die Kolonialmächte haben den Entwicklungsländern Ressourcen gestohlen, geraubt und sind verpflichtet, sie jetzt wieder zurückzugeben. Die Männer haben den Frauen Rechte genommen in der patriarchalen Gesellschaft und sind jetzt verpflichtet, gleichsam den Frauen diese Rechte wiederzugeben. Also alles Tauschbeziehungen, der Markt als Grundform menschlicher Beziehungen. Also insofern ist diese Tradition in der Wirtschaftswissenschaft und dann also auch in der gesamten Kommerzialisierungsrhetorik, auch gerade im Gesundheitswesen, noch gar nicht vorbei. Aber es ist richtig, was Herr Sell gesagt hatte, man könnte den Eindruck haben, es wendet sich was. Keine geistig-moralische Wende, das nicht. Aber zum Beispiel der neue Direktor des Kieler Weltwirtschaftsinstitut sagt, dass die Wirtschaftswissenschaft lange Zeit sich an ein Menschenbild orientiert hat, nämlich an dem Homo economicus. Das ist ein Irrweg gewesen. Wir sind dabei, also im Institut sind dabei, nicht nur Fragen der wirtschaftlichen Effizienz mehr zu untersuchen, sondern viel stärker auch Fragen der gesellschaftlichen Verteilung. Das ist ja immerhin ein Signal. Und Frau Lagarde, Madame Lagarde hat 2015 vom großen Vermögenskongress in London auch ähnlich gesprochen, dass sie sagte, wir haben jahrzehntelang immer nur auf Wachstum gesetzt, wirtschaftliches Wachstum, an Steigerung des Bruttoinlandsprodukts und haben völlig vergessen, dass Fragen der Einkommensverteilung und Vermögensverteilung genauso wichtig sind. Wir werden im Institut jetzt viel stärker auf diese Fragen ein größeres Gewicht legen. Also insofern stimmt das schon, was Herr Sell gesagt hat. Es hat sich was getan, würde ich auch meinen. Aber ich will über etwas anderes reden, nämlich über die Gerechtigkeit. Wolfgang Thierse hat vor 15 Jahren das Wort geprägt, was immer wiederholt wird, die Gerechtigkeitsfrage ist in die Gesellschaft zurückgekehrt. Danke. Inzwischen ist auch Herr Gabriel der Meinung, dass ein Gerechtigkeitskongress her muss oder musste und dass er die Sorge geäußert hat, ob die SPD denn diesen Gerechtigkeitshunger der Menschen in der heutigen Zeit erstens wahrnimmt und zweitens eine entsprechende Antwort darauf weiß. Ich will also über Gerechtigkeit reden. Ich rede nicht über Werte, über Wertegemeinschaft, weil die Werte so häufig und vielfältig sind, wie Menschen zahlreich sind. Jeder kann etwas als wertvoll ansehen und sich daran orientieren. Ob das Gas geben ist, ob das Schokoladeessen ist oder Eis oder erotische Erregungen, dergleichen mehr. Also alles, was Spaß macht, was als wertvoll angesehen wird, ist halt ein Wert. Und wenn Frau Merkel von der Wertegemeinschaft zwischen Lateinamerika und Europa redet, dann ist das wahrscheinlich hohe Rhetorik oder niedrige Rhetorik. Ich will auch nicht reden über Tugend. Tugend, also die sympathische Hinwendung zum anderen Menschen aus Solidarität oder aus Mitleid. Man könnte ja auch die Gerechtigkeit als eine Tugend ansehen. Ich will auch nicht reden über Verantwortung. Verantwortung ist an einzelne Menschen gebunden. Eben halt sich die Folgen des eigenen Handelns anrechnen zu lassen und dafür einzustehen. Das ist nicht in erster Linie eine Frage der Gerechtigkeit. Verantwortung meinen wahrscheinlich die Leute aus dem Unternehmensbereich, wie beispielsweise George Soros, der sagt, Moral an die Börse. Was meint er unter Moral? Moral ist regelgeleitetes Handeln. Meint er das oder meint er nur die Verantwortung der Devisenhändler, dass sie überlegen sollen, welchen Schaden sie angerichtet haben mit den Gewinnen, die sie in die eigene Tasche stecken können? Herr Krein, also John Krein, der neue Vorstandssprecher oder Vorstandsvorsitzender, ich weiß nicht, wie die Deutsche Bank es gegenwärtig mit ihrer Kultur hält, hat eine schöne Formulierung gefunden, was jetzt also die große Parole ist für die Banker und Bankerinnen. Am Anfang und am Ende ein deutsches Wort, in der Mitte zwei englische. Moral is absolutely Kernaufgabe. Darüber will ich auch nicht reden. Also Führungsethik ist natürlich unheimlich in, für, nicht nur für Krankenhäuser und für Sozialstationen, sondern eben halt auch für große Konzerne. Warum rede ich über Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist mehr als Tugend, Verantwortung, als Sympathie oder Solidarität, als Tugend. Aristoteles spricht von der Gerechtigkeit, dass sie schöner sei als der Abend- und der Morgenstern. Warum? Weil sie die Grundnorm ist für politische Gesellschaften oder für politische Ordnungen. Augustinus, das kennen Sie, das Zitat, das sich daran anknüpft wohl, wenn in den Staaten keine Gerechtigkeit mehr herrscht, dann sind diese Staaten nichts anderes als große Räuberbanden. Gerechtigkeit ist im Unterschied zu, wie gesagt, Werten, Verantwortung, Tugend, das strikt wechselseitige und allgemeine Leisten oder andere, das, ja, die Leistung innerhalb eines politischen Systems. Also strikt wechselseitig und geschuldet, allgemein geschuldet gegenüber den Mitgliedern einer Gesellschaft oder einer Ordnung. Das ist Gerechtigkeit. Und damit unterscheidet sich das eben von persönlichen Tugenden, von persönlichen Einstellungen und Handeln. Nur die Frage, welche Gerechtigkeit? Herr Thierse hatte damals, 2000 rum, etwa 2000, als Antwort so als, oder als Beobachtung eines Diskurses der Parteieliten aus CDU und SPD damals, die über Gerechtigkeit gesprochen hatten, allerdings nicht, weil sie davon überzeugt waren, dass das jetzt also die große Norm für die Gesellschaft sein sollte, sondern weil sie also diese großen Reformen, diese sogenannten Jahrhundertreformen durchsetzen wollen, vor allen Dingen der SPD und später mit den Grünen zusammen. Die großen Jahrhundertreformen, weil die Globalisierung, der demografische Wandel, die Pluralisierung der Lebensstile und Lebensformen, gerade auch in den Familien, und die Digitalisierung, würde man heute sagen, Industrie 4.0, Arbeit 4.0, Bildung 4.0, alles mit 4.0. Weil das die großen Herausforderungen sind, denen wir antworten müssen und dass die herkömmlichen Formen der Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit und Bedarfsgerechtigkeit diesen Herausforderungen nicht mehr genügen. Deshalb brauchen wir eine neue Gerechtigkeit. Das war damals Schröder-Blair die Parole, eine neue Gerechtigkeit. Und diese neue Gerechtigkeit ist Chancengleichheit. Chancengleichheit, wie Herr Rosenbrück heute Morgen schon gesagt hat, rein formal. Der Staat pfeift, die Leute laufen, die einen sind schneller, die anderen langsamer, aber während des Laufs soll der Staat sich raushalten. Wer als Erster da ist, kommt aufs Treppchen und die anderen kriegen ja auch hier eine Belohnung. Also das war die Chancengleichheit, die formale Chancengleichheit. Das hat mit Gerechtigkeit natürlich nicht viel zu tun. Es sei denn, dass man sagt, Chancengleichheit, das bedeutet ja auch, dass der Markt eigentlich genau so, wie die Menschen unterschiedlich sind und wie sie unterschiedlich begabte, unterschiedliche Interessen auch haben, auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und diese unterschiedlichen Ergebnisse muss der Staat mit unterschiedlichem Einkommen und Vermögen honorieren, sodass eine Gesellschaft, in der sehr unterschiedliche Einkommens- und Vermögensverteilungen existieren, eigentlich eine gerechte Gesellschaft ist, weil sie den unterschiedlichen Begabungen und Interessen der Menschen, der Leistung muss sich lohnen, hat mal ein Bundeskanzler gesagt, eher gerecht wird als eine völlig nivellierte Gesellschaft, eine Verteilungsgesellschaft. Was ist an dieser damaligen Debatte eigentlich noch interessant, auch für die Überlegungen, was Gerechtigkeit sein kann? Einmal, Gerechtigkeit fällt nicht vom Himmel, haben Sie eben schon gesagt. Normative Überzeugungen fallen auch nicht vom Himmel. Weder der liebe Gott kann sie uns verordnen, noch irgendein wohlwollender außenstehender Beobachter kann einer pluralen, weltanschaulich neutralen Gesellschaft sagen, was gerecht ist für sie. Das heißt, die Menschen, und es kann auch keine religiöse Gruppe oder sonst eine andere Gruppe sagen, was uns wichtig ist, das muss für alle wichtig sein. Das geht auch schief. Also die Bürger und Bürgerinnen einer Gesellschaft, die Mitglieder einer solchen pluralen Gesellschaft, müssen sich darüber verständigen, was sie einander schulden. Und das hat nichts mit Leitbildern zu tun, also natürlich nicht unmittelbar erstmal mit Leitbildern zu tun, auch nicht mit schönen Vorstellungen vom guten Leben, vom gelingenden Leben, wie es in der Familie oder in kleinen Kreisen möglich ist, sondern was sind wir einander schuldig? Und das ist dann relativ wenig. Das ist das vielleicht, was in der Verfassung steht. Das sind dann die Menschenrechte vielleicht. Also einmal die Verständigung ist wichtig. Diese normative Überzeugung ist nicht das erste Wort. Normative Gedanken, normative Formulierungen sind nie das erste, sondern wie Hegel sagt, die Eule der Minerva, das ist die Philosophie, die Ethik könnte man sagen, die beginnt mit ihrem Flug erst beim Eintritt der Dämmerung. Das heißt, erstmal muss man die Zeichen der Zeit erkennen und deuten, natürlich deuten. Und dann kann man fragen, wie müssen wir darauf normativ antworten? Also normative Überzeugung, Fragen der Gerechtigkeit, das zweite Wort. Und dann kann man natürlich fragen, wie soll die Antwort aussehen? Ist die Antwort nichts anderes als gleichsam so eine fatale Anpassung an das, was ist? Wenn in einer äußerst gespaltenen Gesellschaft diese Frage auftaucht, wie reagieren wir normativ darauf, können wir sagen, so ist es halt. Das, was ist, ist vernünftig. Und wer das nicht nachvollziehen kann, der könnte sagen, weil es so ist und weil es uns irgendwie auf den Geist geht, diese Spaltung der Gesellschaft und weil sie mögliche Folgen hat, die wir noch gar nicht durchschauen, können wir einen kreativen Gegenentwurf normativ formulieren und das wäre dann eine kreative Form, Gerechtigkeit zu formulieren. Und da bin ich jetzt erstens bei der Gerechtigkeit als Gleichheitsvermutung und zweitens bei der Gerechtigkeit als Recht auf Rechtfertigung. Gegen diese Vorstellung von gleicher Gerechtigkeit gibt es natürlich genau die Einwände, die ich eben schon genannt hatte mal. Die Menschen sind doch unterschiedlich, sind doch verschieden. Ich kann doch nicht die Bedürfnisse eines einzelnen Menschen, also einer 20-jährigen Frau, kann ich doch jetzt nicht orientieren an gleichsam den Interessen und Vorlieben eines 60-jährigen oder bei mir 78-jährigen Mannes. Das geht doch nicht. Also jeder ist doch selbst autonom in sich. Nun, Gleichheit heißt nicht Identität. Das wäre die erste Einschränkung, Gerechtigkeit als Gleichheit zu formulieren. Zwillinge sind gleich, aber nicht identisch. Also Gleichheit heißt, Menschen sind in bestimmten Merkmalen gleich, in vielen anderen Merkmalen sind sie unterschiedlich. Die Hautfarbe, die gesellschaftliche Herkunft, auch die regionale Herkunft, die Klamotten, die sie anhaben, die können gleich sein, auch wirklich gleich sein, aber in vielen anderen Merkmalen sind sie unterschiedlich. Also Gleichheit meint hier immer nur verhältnismäßige Gleichheit. Die Gewerkschaften sagen, Verdi sicher, gleicher Lohn für gleiche Arbeit zwischen Männern und Frauen. Oder die Juristen sagen gern, sehr formal, Gleiches muss gleich und Ungleiches muss ungleich behandelt werden. Also verhältnismäßige Gleichheit. Und da muss man fragen, was ist denn der Bezugspunkt des Gleichen? In der antiken Stadt war es die Rangordnung oder die Weisheit der Philosophen. Dann kamen die Regierenden, die konnten mit den Konflikten in der Stadt fertig werden, die kamen an zweiter Stelle. Dann kamen die erst das Militär und dann die Polizei. Und dann kamen die Handwerker und ganz am Ende waren diejenigen, die sich bei der Arbeit die Finger dreckig machten. Also jetzt entweder Tugend, Verdienst um die Stadt oder eine bestimmte Funktion in der Stadt. das wurde jeweils als gleich angesehen in den verschiedenen Stufen. Und so wurde das Gleiche auch dann bemessen an Honoraren, an Achtung, an Anerkennung und dergleichen mehr. Im Mittelalter gab es einmal die große religiöse Unterscheidung, Kleriker und Nichtkleriker, Männer und Frauen erst recht, und den Adel und die Ritter und die Bauern. Auch da die hierarchische Stufung. Die kopernikanische Wende trat ein mit der Neuzeit. Da wurde das Gleiche in Bezug auf sich selbst definiert. Das heißt, auf die mit Selbstbewusstsein und selbstbestimmt handelnde individuelle Person, das individuelle Subjekt. Und um das individuelle Subjekt, um die Person, hat sich die Gesellschaft rekonstruiert. Das, denke ich, ist die große Wende gewesen. Und daraus folgt natürlich, wenn das der Bezugspunkt der Gleichheit ist, der Einzelne oder die Einzelne und nicht hierarchische Kategorien oder irgendwie sonstige Tugenden oder dergleichen mehr, dann folgert man daraus oder kann man daraus folgern, dass in einer solchen Gesellschaft, wo das individuelle Subjekt das Zentrum, der Brennpunkt ist, dass da die Mitglieder dieser Gesellschaft sich wechselseitig das gleiche Recht zusprechen, als Gleiche behandelt und anerkannt zu werden. Das ist natürlich eine kommunikative Form jetzt oder eine kommunitäre Form des kantischen Imperativs. Der andere Mensch soll nie nur als Instrument für die eigenen Interessen, sondern immer auch als Zweck in sich selbst betrachtet werden. Nur ist das eine wechselseitige Anerkennung und Behandlung von anderen als Gleichen. Nicht gleich, sondern als Gleichen. Und das nennt man moralische Gleichheit. Das ist die Grundlage demokratischer Gesellschaften, die Grundlage einer Gesellschaft, die die drei Dimensionen der Menschenrechte in der Verfassung stehen hat. Die Bundesrepublik ist bürgerlich verfasst, aber unter der Hand ist es schon auch anerkannt. Einmal, ich drehe es jetzt logisch um, einmal das politische Recht auf Beteiligung. Nicht auf Teilhabe. Teilhabe klingt so gnädig von oben herunter, aber das hat sich jetzt inzwischen eingebürgert. Man müsste von Beteiligung sprechen, denn da geht es um das Recht auf Beteiligung und nicht die Annahme oder die Hinnahme oder die Gewährung von Teilhabe. Also Recht auf Beteiligung. Das zweite wäre der Anspruch auf eine wirtschaftliche, soziale und kulturelle Grundsicherung. Und das dritte wäre das freiheitliche Abwehrrecht gegen Übergriffe von Dritten und Staaten. Also es geht nicht um die bürgerliche Freiheit und dann kommt die wirtschaftliche Grundsicherung, soziale Grundrechte und dann kommt dann die Beteiligungsrechte als letztes, sondern es geht umgekehrt. Das Recht auf Beteiligung, damit das überhaupt möglich wird, brauche ich die Grundsicherung, die wirtschaftliche Grundsicherung, soziale Grundsicherung und auch das bürgerliche Freiheitsrecht. Moralische Gleichheit heißt nicht, dass alle Differenzen und Unterschiede wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Art nivelliert sind, sondern heißt nur, dass eine differenzierte Gesellschaft durchaus Vorteile bieten kann, wenn jeder und jede in alle Schichten und wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Differenzen und Schichtenmöglichkeiten aufsteigen kann. Und dass die am wenigsten Begünstigten, die also möglicherweise auf der unteren Ebene oder unter den 40% liegen, dass die mit einer solchen geschichteten oder mit einer solchen differenzierten Gesellschaft eher zufrieden sind als mit einer völlig nivellierten Gesellschaft. Man kann das auch so formulieren, dass die am wenigsten Begünstigten, das ist so eine Formulierung nach John Rawls, dem US-amerikanischen Sozialphilosophen, dass die am wenigsten Begünstigten ein Vetorecht haben gegenüber dem Grad der Differenz, der in einer solchen auf der Grundlage moralischer Gleichheit konstruierten Gesellschaft ihnen gestattet wird oder ihnen auch erwünscht ist. Die zweite Formulierung der Gerechtigkeit nach Rainer Forst, wie er meint, sei das der Kern eigentlich der Gerechtigkeit. Der setzt natürlich diese moralische Gleichheit im Hintergrund auch voraus. Aber diese zweite radikale Formulierung heißt, Gerechtigkeit ist das Recht auf Rechtfertigung. was ist daran anders? Also man kann sagen, wenn es um Verteilungsgerechtigkeit geht, auch um die Verteilung auf der Basis einer moralischen Gleichheit von wirtschaftlichen Gütern und gesellschaftlichen Positionen, geht es immer um Güter. Geht es um Güter, die schon da sind. Aber wer bestimmt denn eigentlich die Art und Weise, wie diese Güter entstehen und wie sie dann anschließend verteilt werden? Wer hat die Macht? Also hier wird bei der Frage der Gerechtigkeit als Recht auf Rechtfertigung die Machtfrage gestellt. Wer hat die Macht über die gesellschaftlichen Verhältnisse? Man kann das veranschaulichen, einmal an dieser hohen Gestalt der Gerechtigkeit, die ja in vielen Städten oder irgendwo auch immer wieder auftaucht, eine ja, gut gebaute und edle und ja, vornehme Frau hat ein Schwert in der Hand und eine Waage und hat die Augen verbunden. Gerechtigkeit, Frau Gerechtigkeit. Es gibt ein banales Bild. Am Sonntagnachmittag sitzt die Familie mit der Mutter, die einen Kuchen gebacken hat, und den 3 oder 4 Kindern am Tisch. Und jetzt werden die Kuchenstücke zerteilt. Nach welchem Maßstab? Der 15-Jährige wird sagen, ich komme gerade vom Sport, ich habe einen Mordshunger. Oder die 3-Jährige Katja, da sagen die anderen Geschwister, ach, die ist doch so zart und die braucht doch ein großes Stück. Und ja, vielleicht hat die Mutter auch noch verschiedene Vorstellungen oder sie macht das einfach so nach ihrem Ermessen. Die Frage ist nicht, wie groß die Stücke sein sollen, ob sie gleich sein sollen, ob sie unterschiedlich sein sollen oder nach welchem Maßstab sie unterschiedlich sein sollen. Die eigentliche Frage ist die Mutterfrage, wenn die das bestimmt. Wenn die also jetzt nicht auf diese Debatte da gehört, sondern einfach durchschneidet und auf den Teller legt. Das heißt, die Frage dessen, der den Kuchen backt, nicht den Kuchen, sondern der die Produkte backt, der die Produkte herstellt, der die Macht hat, die Produkte herzustellen und sie so zu verteilen, wie es seinen Interessen entspricht. Wer hat die Autorität, wer hat die Macht? Das ist die Frage dieser zweiten Formulierung der Gerechtigkeit. Es kommt noch etwas anderes hinzu, dass die Dimension sich ändert. Wenn es vorher darum ging, den Menschen das zuzuteilen, was sie dann haben oder was sie bekommen sollen, geht es jetzt bei der Frage der Rechtfertigung darum, was die Menschen gesellschaftlich sind. Dass sie Personen sind, dass sie eine Würde haben, dass sie eigene Interessen haben, dass sie ihr Leben selbst bestimmen wollen. Und dass sie auch sich Gedanken darüber machen, wie diese Gesellschaft und wie diese gesellschaftlichen Verhältnisse aussehen sollen. Und dass sie diese Macht nicht einfach einem übertragen wollen, ohne nachher noch Einfluss zu haben, wie er diese Macht gebraucht. Also es geht darum, Gerechtigkeit ist eine Frage der intersubjektiven Verhältnisse. Das ist das Neue. Und das auch, meine ich, das Radikale daran. Bei wem soll dieses Recht auf Rechtfertigung liegen? Bei den Herrschenden, bei denen, die praktisch diese gesellschaftlichen Verhältnisse erzeugt haben, die sie geschaffen haben und gleichsam zum eigenen Vorteil auch ausnutzen, oder bei denen, die von diesen gesellschaftlichen Verhältnissen betroffen sind, oder von denen sogar, die am meisten darunter leiden müssen, ruht bei denen das Recht auf Rechtfertigung. Der Gegenentwurf zur Gerechtigkeit wäre in diesem Sinn die Willkür. Gesellschaftliche Willkür. Handeln diejenigen, die die Macht haben, die die gesellschaftliche Macht haben, aus Willkür? Oder sind sie bereit, diese Machtausübung rechtfertigen zu lassen durch diejenigen, die der Macht unterworfen sind? Und das ist jetzt die Frage, wer hat jetzt das Recht auf Rechtfertigung? Ich habe drei Modelle mal eben genannt. Ich werde jetzt drei Modelle nennen, die aber auch schon sehr vorentschieden sind. Sind es diejenigen, die die gesellschaftlichen Verhältnisse erzeugt haben, die sie geschaffen haben, die großen Wert darauf legen, dass sie diese Verhältnisse geschaffen haben, sie besitzen und wirklich auch davon profitieren? Sind es die Eliten, die wirtschaftlichen, politischen Eliten? sind es diejenigen, die über die informellen Kommunikationsnetze verfügen und dann gleichsam von oben her diese Rechtfertigung ausüben, die sie behaupten. Beispielsweise, dass sie irgendwelche überirdischen Götter heranziehen, die ihnen die Macht verliehen haben, die Märkte, der technische Fortschritt, die Digitalisierung, die Industrie 4, alles gleichsam irgendwelche Mythen oder große Legenden oder große Erzählungen, die sie dann aber für sich nutzen. Beispielsweise die gesellschaftliche Macht des Jobcenters, die Hartz IV Leute zu drangsalieren oder die gesellschaftliche Macht der Behörden, die die Regelsätze festlegen oder die Exekutive, die das Parlament überspielt. Da muss alles flink geschehen und schnell, weil die Börse morgen und übermorgen öffnet und dann vielleicht nervös wird. Es ist der deutsche Finanzminister, der die Südländer unter Druck setzt mit seinen Austeritätsappellen. Es gibt eine zweite Möglichkeit, dass alle Mitglieder der Gesellschaft dieses Recht auf Rechtfertigung in Anspruch nehmen und wahrnehmen, dass sie als freie und als gleiche Subjekte in einem diskursiven Verfahren wechselseitig und allgemein diese Rechtfertigungsmacht ausüben gegenüber denen, die sie tatsächlich haben. Eine dritte Möglichkeit, die ist vielleicht sehr anspruchsvoll, aber so ganz abwegig ist sie auch wieder nicht, weil sie auch praktiziert wird in unserer Gesellschaft. Die dritte Möglichkeit, da liegt die Rechtfertigungsmacht oder das Recht auf Rechtfertigung bei denen, die am meisten von den gesellschaftlichen Verhältnissen betroffen sind. Bei den Arbeitslosen, bei den Abgehängten, bei den atypisch Beschäftigten. Jetzt bin ich natürlich genau wieder auf der 10%-Schiene, aber ich kann sofort auf die 40 heraufgehen. Das ist gar kein Problem. Sind es die, die also das erste Recht auf Rechtfertigung der Situation, in der sie haben, also der gesellschaftlichen Verhältnisse, die sie in diese Situation hineingetrieben haben, ausüben können. Das wäre das Recht wirklich der am wenigsten Begünstigten auf Rechtfertigung ihrer Situation. Anspruchsvoll, aber die Solidarität, zu der wir uns bekennen, zu der sich auch viele bekennen, immer noch zu den solidarischen Sicherungssystemen, übt genau diese schräge Verteilung der Rechtfertigung aus, dass die Schwachen auf Leistungen Anspruch haben, die die Stärkeren ihnen verpflichtet sind zu geben, wogegen die Stärkeren sich natürlich laufend wehren. Aber Solidarität ist genau diese dritte Form des Rechtes auf Rechtfertigung der am wenigsten Begünstigten. So, meine Damen und Herren, damit bin ich eigentlich am Ende. Jetzt will ich 4 Fragen schnell stellen. Vielleicht klingt das Ganze sehr abgehoben. Aber das ist mit der ethischen Reflexion immer so. Und wenn man nicht viel Zeit hat, das jetzt also auf den Boden zu legen, mit Ausnahme dieser Mutter, die da am Tisch den Kuchen verteilt, ist es dann mühsam, weil es dann doch immer eher ein bisschen abstrakt bleibt. Aber wenn wir uns fragen, worüber wir reden, müssen wir vielleicht auch mal genau hinschauen, was wir denn meinen, wenn wir über irgendwas reden. Und wenn wir über Ethik reden, meine ich, dürften wir voller Bewusstsein auch über Gerechtigkeit reden. Zweite Frage. Ist denn das eine plausible ethische Orientierung, gleichsam den Staat, der von der Lobby so eingekreist ist, derart zu verdächtigen, dass er nicht mehr der Verbündete beispielsweise vieler sozialen Bewegungen, Initiativen oder auch der Wohlfahrtsverbände ist? Heißt das, dass die auf Distanz zu diesem Staat, der da also gesellschaftliche Macht in Anspruch nimmt, wieder aus Willkür und wieder die Gerechtigkeit, dass man den verabschieden kann und sich in die Zivilgesellschaft hineinbegibt. Das ist ja auch eine riskante Geschichte. Dritte Frage. Ich denke, Herr Sell hat richtig, glaube ich, das formuliert, dass es riskant ist, gleichsam nur die am wenigsten Begünstigten ins Auge zu fassen und gleichsam eine Option für die Armen zur Frage der Gerechtigkeit zu machen. Vielleicht braucht man Verbündete, von unten her nach oben. Und das Letzte, diese radikal egalitäre Gerechtigkeitsformel, Recht auf Rechtfertigung, Das lässt sich dann verwirklichen, wenn man Bündnispartner sowohl horizontal in der Gesellschaft, andere gesellschaftliche Bewegungen, zivilgesellschaftliche Bewegungen und nach oben hin andere Schichten mit einbezieht. Wie das eben bei den Versuchen, Solidarität auszuüben, unterschiedlich durch Schichten hindurch möglich wird, sowohl in der Krankenversicherung als auch in der Arbeitslosen- und auch in der Rentenversicherung, wie es mal ursprünglich strukturiert war und wie es dann eben halt durch Fahrlässigkeit oder durch bewusste, kann man bewusst sowas machen, aber ich würde mal sagen, durch Fahrlässigkeit seit der Agenda 2010 dann so geschehen ist. Herzlichen Dank, dass Sie Geduld haben. Bis ein bisschen später ist es geworden.
Kein Problem. Professor Friedhelm Hengsbach.